Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wir fangen mal an mit den Standards, um es gleich abzuhaken. Ihr kennt das Prozedere, ich wiederhole es nochmal. Ihr könnt uns abonnieren auf allen gängigen Plattformen wie iTunes oder Deezer und Spotify natürlich, als auch unsere aktuelle Folge hören auf dem Artikelplayer am oberen Bildrand aller unserer Artikel auf rollingstone.de. Diese Folge ist, wie ihr euch denken könnt, eine ganz besondere, nicht nur, weil der Ton diesmal nicht so gut ist, das erklären wir gleich, sondern auch, weil wir, wie so ziemlich jeder in diesem Land aktuell auf Homeoffice angewiesen ist und Arne Villano und ich deshalb erstmals nicht in einem Studio, das sich direkt neben der Redaktion befand, mit hochprofessionellem Equipment alles einsprechen, sondern tatsächlich darauf angewiesen sind, so lange, bis wir ein perfektes Programm haben, das wir hoffentlich auch bekommen fürs Homeoffice bald, über Microsoft Teams zu arbeiten. Deshalb ist der Sound nicht so gut. Das bitten wir zu entschuldigen und versuchen, das umso besser zu machen mit den Inhalten. Aber es hat auch einen Vorteil. Wir können nämlich erstmals, Arne Blander und ich, hier so viel rauchen und trinken, wie wir wollen. Denn das ging in unserem letzten Studio nicht.
Ich trinke überhaupt zum ersten Mal, glaube ich, eine Coca-Cola. Mhm.
Durften wir ja nicht, ne? Also wir waren ja irgendwie, wenn wir es mal kurz mal erzählen wollen, wir hatten ein hochprofessionelles Soundstudio, das irgendwie so aussah wie bei Quincy Jones, aber wir durften da drin nicht so richtig viel machen. Kann man ja auch verstehen, wenn wir so viel irgendwie dann verschüttet hätten, wäre alles auf dem Mischpult gelandet und so weiter. Aber das ist auch was Gutes, dass es Homeoffice hat. Wir können es in aller Ruhe sinnieren und ein bisschen zu unseren Lieblingsgetränken, was sie über unsere Filme sagen.
Zwischendurch noch eine Stulle essen, was ja. Nicht möglich.
Also wenn jemand Platzgeräusche hört, dann liegt das nicht an der Verbindung, sondern an uns. Wir sprechen heute, weil wir quasi nicht mehr richtig ins Kino gehen können, Kinos sind ja geschlossen, so ein bisschen über die Sachen, die man im Fernsehen zurzeit zu sehen bekommt oder im Stream. Wir möchten heute mindestens über drei Serien und Filme sprechen. Das ist zum einen auf Disney Plus gestartet The Mandalorian, als auch der, wie Netflix es ausgewiesen hat, aktuell erfolgreichste Film in Deutschland auf Netflix, Der Schacht, The Platform, als auch den neuen Universal-Monster-Film Der Unsichtbare. Womit wollen wir anfangen?
Nun, wenn du etwas über den Unsichtbaren erzählen möchtest, ich konnte den Film noch nicht sehen. Der war Ende Februar in die Kinos gekommen, in den USA, und er sollte in Deutschland in die Kinos kommen, was dann nicht mehr möglich war. Ich glaube, er ist überhaupt nicht gezeigt worden im Kino, vielleicht bei einer Pressevorführung. Ich habe ihn noch nicht
in den USA liefer. In den USA liefer kurz ja. an. Knapp über 100 schon geschafft. Und dann musste aus den Kinos rausgenommen werden.
Ja.
Also wegen Corona, weil die Kinos nicht gemacht haben.
Und in Deutschland ist er nun angelaufen oder wird gezeigt bei Streamingdiensten.
Ja, genau. Genau. Also man kann...
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Film zu sehen, und er ist allerdings verhältnismäßig teuer, weil natürlich
unverschämt teuer.
Ja, mehrere Menschen können natürlich den Film sehen, bei Amazon auch noch angeschlossene, also weitere Nutzer.
18 Euro.
Abonnierten, ja.
Unverschämt.
Also, es ist sehr teuer. Ich werde womöglich nach deiner Schilderung jetzt dennoch sehen, wie auch die Jane Austen-Verfilmung Emma. Immer mehr Filme werden absehbar unmittelbar im Streaming zur Verfügung gestellt. Natürlich gegen ein gepfeffertes, wie man Entgelt.
Voll. Naja, auf jeden Fall, also Der Unsichtbare von Lee Whannell, also ich glaube, er heißt Lee mit Vornamen, Nachnamen ist Whannell, über den Regisseur können wir auch noch gleich sprechen. Ich fand ihn doch ganz gut. Also der Film ist ursprünglich entstanden aus dem misslungenen Versuch, vor ein paar Jahren hatte Universal ja versucht, diese Monsters-Reihe zu machen, so wie es diese Franchises gibt bei Star Wars, als auch bei Marvel, als auch bei DC mit der Justice League, dass sie jetzt mit den Monstern halt versuchen, die zu Universal gehören, so eine Superheldenreihe zu machen, dass die alle zunächst ihren eigenen Film bekommen und dann miteinander agieren. Es sollte losgehen oder ist losgegangen mit dem Film, der Neuverfilmung von The Mummy, also die Mumie mit Tom Cruise und Russell Crowe. Also ich glaube, der Film war derart erfolgreich, dass niemand mehr an ihn denkt. Ich musste auch noch mal kurz nachgucken und habe gesehen, tatsächlich, diese beiden Superstars haben bei der Mumie mitgemacht. Ein Mega-Flop, und darauf hat dann Universal beschlossen, okay, wir lassen mal diese interagierenden Universen der verschiedenen Monster sein und gucken, ob wir überhaupt noch was machen. Dann kam dieser Lee Whannell, der halt bekannt geworden ist mit der Saw-Horrorfilmreihe und der Insidious-Horrorfilmreihe und den sehr guten Film Upgrade gedreht hat und hat seine Idee zu der Unsichtbare vorgelegt. Der Clou an der ganzen Sache war folgender. Man kennt die Geschichte des Unsichtbaren als den Forscher, der also durch seine Experimente unsichtbar wird und dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde halt unter seiner Identität leidet, aber nicht so richtig zur Rande kommt, aber vor allen Dingen kein Antagonist ist, sondern ein Held. Wendell hat jetzt ein anderes Konzept vorgelegt und sich vorgestellt, was passiert, wenn der Unsichtbare auf einmal der Bösewicht wird und seine ehemalige Freundin als Unsichtbarer terrorisiert. In der weiblichen Hauptrolle ist Elizabeth Moss zu sehen, die sozusagen gestalkt wird, also es ist auch ein hochaktuelles Thema halt, Stalking, und versucht halt der Menschheit zu erklären, dass ihr unsichtbarer Ex-Freund, er ist ein Schläger, sie versuchte vor ihm zu fliehen, sich nicht wirklich umgebracht hat, sondern seinen Tod vorgetäuscht hat, um sie weiter fertig zu machen. Und ich finde ihn sehr spannend inszeniert und was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist, dass, also es ist immer so ein bisschen blöd, in Superlativen zu reden und ich kenne ja auch wirklich nicht alle Schauspieler, aber ich glaube weiterhin noch, dass Elizabeth Moss die Beste ihrer Generation ist. Sie kann machen, was sie will, alles wird gut. Man hat sie damals kennengelernt als Peggy Olson in Mad Men, wo sie schon sehr überzeugend war. Zuletzt halt, wofür sie auch den Emmy und den Golden Globe bekommen hat, als Offred in The Handmaid's Tale. Und sie spielt viel Genresachen, also sie spielt viel die Gepeinigte, die Schreiende und die Weinende und so weiter. Aber sie spielt wirklich jede Rolle unterschiedlich. Und das muss man im Genre Kino erstmal schaffen, dass man sozusagen eine Rolle übernimmt, in der es darum geht, extrem viel laute Emotionen zu zeigen und man trotzdem beim Gucken der Rolle nicht gleich an eine andere denke. Also sie ist einfach spitze. Ich bin ein ganz großer Fan von Elizabeth Moss.
Und sie ist möglicherweise eine Schauspielerin wie Jodie Foster, die eine Charakterschauspielerin ist und die sehr unterschiedliche Rollen spielen kann, auch noch verhältnismäßig jung, freilich nicht so jung wie Jodie Foster war, als sie die ersten großen Rollen gespielt hat. Aber Jodie Foster wechselte ja in späteren Jahren auch in das Fach der Actionheldin, der physischen Schauspielerin. Da hatte sie längst in Charakterrollen brilliert. Noch eines zu der Vorlage in des Invisible Man. Es ist doch der Roman von H.G. Wells.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Also sagen wir, es ist eine Adaption oder eine Variation des Romans von H.G. Wells aus dem Jahr 1897, der 1934 zum ersten Mal verfilmt wurde. Und seitdem gab es zwei Serien, glaube ich sogar, die erste etwa 1958, glaube ich, im Fernsehen. Und es gab einige filmische Adaption, darunter Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase.
John Carpenter hat ihn gedreht, ne?
John Carpenter.
Und es gab noch die Paul Verhoeven-Version, Hollow Man.
Ja, Hollow Man aus dem Jahr 2000 mit Kevin Bacon. Kein erfolgreicher Film, auch nicht sehr berühmt. Ich habe ihn damals, das ist ein gelackter Thriller, auch in der Ästhetik, wie man sie von Verhoeven kennt. Mhm. Und spannend, durchaus ernsthaft und dabei immer aber auch eine B-Movie-Anmutung, sozusagen ein teures B-Movie und immer die Anmutung eigentlich eines Films der 30er Jahre. Und das hat Verhoeven auch absichtlich gemacht. H.G. Wells nannte seine Filme, glaube ich, nannte seine Romane, einige davon, wenn nicht alle, Scientific Romances, bevor es den Begriff Science Fiction
gab. Sie an.
Wie wir. Scientific Romances. Und hier ist ja auch die Romance angelegt, so wie du es schilderst. Und zwar in einem ja auch schaurigen Sinn, nämlich in dem
Kontext. Stalking,
ja. In dem Nachstellen, in der Bedrohung. In der Eifersucht und letztlich in dem Horror.
Aber weißt du, was das Lustige ist oder das Komische ist, weil du meintest B-Movie? Der Punkt ist der, ich glaube, ein B-Movie ist es auch deshalb gewesen, weil, also aus heutiger Sicht, selbst die Verhoeven-Version von Ende der 90er oder 2000, es ist per se eigentlich nicht wirklich gruselig, wenn jemand unsichtbar ist. Es erinnert mich so ein bisschen an Tim Burton's Sleepy Hollow, als es den kopflosen Reiter gibt. Das sind Geschichten, die damals extrem schockierend und glaubwürdig waren, aber mit den heutigen Monstern eigentlich nicht mithalten können. Ein unsichtbarer Mann ist per se eigentlich nicht wirklich gruselig. Und in dieser neuen Version finde ich es deshalb so gelungen, dass es der Regisseur anscheinend erkannt hat und deshalb sofort eine Story vorgelegt hat, in der es nicht darum geht, dass dieser ach so gruselige Mann irgendwie aus dem Nichts irgendwie einen Teller auf den Boden wirft oder aus dem Nichts irgendwie auf eine Autohupe drückt, sondern dass im Vordergrund halt die weibliche Hauptfigur steht, die darunter leidet, was der Unsichtbare macht und die ganze Leben zerstört wird. Das fand ich halt extrem beeindruckend.
Der Unsichtbare hat natürlich Macht, indem er unsichtbar ist, indem er beobachten kann. Es geht also geht um Voyeurismus, es geht um Verstecken. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oder ich selbst bin unsichtbar und ich kann beobachten, was du tust. Ne? Every breath you take, I'll be watching you.
Genau, die Stalking.
Und das ist etwas Unheimliches, nur kann man es nicht zeigen, wenn man... Wenn der Unsichtbare verschwindet, ich erinnere mich an Hollow Man, dann sieht man allenfalls noch ein Schemen oder einen Lufthauch. Also es nehmen diejenigen, die in der Umgebung sind, vielleicht einen Lufthauch wahr.
Ja.
Ne? Oder die sehen noch gerade den Moment des Verschwindens oder sie ahnen, da ist eine Präsenz und es ist niemand da und es schauen Augen. Es beobachten Augen, die man nicht sehen kann. Es gibt natürlich Comics oder Zeichentrickfilme, da werden dann nur die Augen gezeigt. Genau. Sind noch die Augen da.
Sonnenbrille, ne?
Weißt du, genau.
Sonnenbrille.
Die freischwebende Sonnenbrille. Nein. oder so etwas wie ein Ring oder irgendein ein Gegenstand oder ein besonderes Material, das eben nicht unsichtbar wird. Und das ist dann immer derselbe Gag, dass man plötzlich eine frei schwebende Jacke sieht oder dass nur Schuhe gehen und es gibt keinen Körper dazu. Übrigens auch ein berühmter Horrorfilm, Eyes Without a Face, glaube ich, aus der Roger Corman-Schule.
Da sieht man ja diese geschlossenen, da sieht man auch diese geschlossenen Augen, die aufgemalt sind, ne?
Ja, und da sind es nur, ja, eben. Auch ein berühmter Song von Billy Idol, der ein Kind war, um 1983.
84, das magische, magische Musikjahr 84. Über das Filmjahr 84 werden wir ja auch noch irgendwann sprechen, hoffentlich.
Aber zunächst sprechen wir noch über die Filme von 1986.
Ach, hallo.
Wir schulden den Hörern und uns selbst noch 10 Filme etwa aus dem Jahr 1986. Aber zurück zu Invisible Man. Nun werde ich ganz gewiss den Film gucken, wenngleich ich in Besprechungen gelesen habe, in der letzten Stunde oder der letzten halben Stunde sei der Film verdorben.
Ja, natürlich. Also er hat, das muss ich dazu sagen.
Zu viel Hektik.
Ja, also die Prämisse oder die Idee ist teilweise ein bisschen größer als die Umsetzung. Es stimmt tatsächlich. Also der sogenannte letzte Akt, der dritte Akt, ist tatsächlich sehr actionbetont. Also da muss anscheinend abgeliefert werden,
Wird es überdreht, rennen.
Er spielt dann mit der Waffe und er hat dann, also das Problem ist, es ist ja immer sehr unglaubwürdig, dass ein Wissenschaftler nicht nur sehr klug ist, sondern auch sehr stark ist. Und dieses Problem hat dieser Film auch. Also ich werde jetzt nicht spoilern, aber wer auch immer der Invisible Man ist, er ist jemand, der halt nicht nur sehr gut Matheformeln und irgendwelche Nano-Anzüge anfertigen kann. Das ist ja auch eine Besonderheit des Films, dass die Unsichtbarkeit nicht irgendwie wie bei John Carpenter und Invisible Man halt irgendwie durch was Übersinnliches oder durch irgendwie was Unmögliches gemacht wird, sondern nicht sozusagen so einen schwarzen Nano-Körperanzug, so Michael Crichton-artig, halt irgendwie ganz technisch, haptisch hergestellt wird. Und dieser Actionheld ist ein super Fighter. Also er kann irgendwie anscheinend verleiten dieser Anzug Superkräfte, weil er kann gut kämpfen und gut schießen und ist extrem schnell. Und das stimmt. Also die letzte Dreiviertelstunde ist tatsächlich etwas überzogen. Und da hat man auch gemerkt, dass Lee Wendell halt irgendwie auf jeden Fall versucht hat, auch ein Box-Office-Kino zu machen. Also geht er vom Psychologischen leider ein bisschen weg, das ist richtig.
Ja. Nun, psychologische Gruselfilme oder Schauerfilme sind selten erfolgreich, zu subtil. Ich erinnere mich sogar an den Film Gaslight mit Ingrid Bergman von George Cukor, glaube ich, aus dem Jahre 43, 44. Sogar da ist es am Ende übertrieben, überzogen, melodramatisch zugespitzt. Also dieser Gothic Horror ist dann nicht vollkommen glaubwürdig und es wird überspitzt, weil immer wieder das Motiv dass der Mann der Frau Angst macht, weil das immer wieder grell gezeigt wird. Sie wird noch mehr in Angst versetzt, damit sie endlich wahnsinnig wird und er sie endlich los wird und sie in den Selbstmord.
Ja, weißt du was? Das ist ein Punkt, weil das ist eine Sache, die an dem neuen Invisible Man nicht so modern ist. Elizabeth Moss muss sich am Anfang aus dieser Missbrauchsbeziehung erst einmal befreien. Was bedeutet, dass sie diese Missbrauchsbeziehung lange mitgemacht hat. Also fast schon zu lange, um am Ende dann irgendwie endlich einen Plan zu fassen, um sie zu befreien. Und das ist eine Sache, die tatsächlich nicht so modern ist, weil ja im Grunde genommen diese Idee, dass man überhaupt erstmal die Kraft finden muss oder die Durchsicht irgendwie sich zulassen muss, sich von einem Mann zu befreien, der sie missbraucht, ja auch darauf hindeutet, dass die Frau nicht allzu stark gewesen sein kann vorher.
Ja, und dass sie offenbar keine andere Möglichkeit hat, als durch so eine Form von Exzess und von Gewalt und von Gegengewalt sich zu befreien. Also, dass es immer im Monströsen enden muss, wie man es aus Fatal Attraction kennt. Ein Film, der heute attackiert würde, wenn er ins Kino käme.
Stimmt.
Möglicherweise auch nicht mehr so erfolgreich wäre. Ja, vielleicht dürfte er gar nicht mehr gezeigt werden. Nun, was gezeigt wird und wahrscheinlich schon sehr erfolgreich bei Disney Plus, dem neuen Sender, ein Streamingdienst, der bald schon zu den großen oder naturgemäß ohnehin zu den großen Streaming-Diensten gehört. Das wird sich weisen in den nächsten Wochen. Wird unverzichtbar sein, schon der Star Wars-Reihe wegen. Jetzt The Mandalorian, das ist eine Variation ein Derivat von Star Wars, inszeniert von Jon Favreau, Drehbuchautor, Schauspieler. Ursprünglich muss man sagen, Schauspieler gewesen. Ich glaube, an der Seite von Hilf mir in Swingers, kann das sein?
Der Jon Favreau hat ja vor allen Dingen diese Iron Man Sachen gemacht.
Ja, so. Später hat er, ja, einige Jahre später, Iron Man.
Kevin Behut, um dein Leben einzuhalten, weil die Avengers inzwischen erfolgreich sind als Star Wars, die dachten erzählerisch. Und nicht nur er, also die Regie wechselt teilweise ab. Also Taika Waititi, der lustige Neuseeländer, mit grünen und einem blauen Hosenbein, der hat auch eine Folge inszeniert. Und die Tochter von Ron Howard, Bryce Dallas Howard, die hat auch eine Folge gemacht. Ja, die durfte, ich glaube, das ist sogar ihr Regiedebüt. Ganz schön mutig, dass man gesagt hat, so okay, jetzt darf sie auch mal ran. Ich will noch kurz eine Sache, bevor wir über den Film sprechen, sagen über Disney Plus generell. Du hast es auch gesehen beim Menü, beim Bedienungsmenü. Und das scheidet sich natürlich massiv von Netflix, weil du bei Netflix alle Genres hast und von Komödie über Kinder bis zu Science Fiction. Das ist bei Disney Plus ein bisschen monothematischer natürlich, ne? Weil Disney nur ganz bestimmte Filme zeigt. Also ich habe das Erste, was ich gemacht habe, ist, alle Filme alphabetisch durchzugehen. Und dann habe ich den Film nicht gefunden, den ich gesucht habe. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, den muss es doch trotzdem geben. Und dann habe ich die Suchmaske gesucht. Und dann habe ich ihn doch gefunden. Das war nämlich The Black Hole, das schwarze Loch, der als Film der dunklen Disney-Phase gilt, 1979. Und da habe ich gemerkt, okay, ein bisschen verwirrend ist das schon, dass die halt so einen Film, der auch zu Disney gehört ist, nicht als Showcase bringen, sondern dass man den suchen muss. Enttäuschend. Aber
man wird natürlich immer mehr suchen müssen im Menü und mit der Suchfunktion, weil es immer mehr Filme geben wird. Und es gibt natürlich schon so viel bei Disney. Warum reicht es eigentlich nicht, das Disney zu nennen. Nun, Disney Plus als Streaming. Sie wollen es wahrscheinlich unterscheiden von dem üblichen Angebot und vom Disneyland und von Disney
World.
Ja. Aber Mandalorian ist, also sind kurze Folgen, wenn ich es recht gesehen habe, sind die nach der ersten, die wohl eine Stunde lang ist, jeweils
die Länge.
45 Minuten, ja.
Jetzt werden die nachher nur noch 30 und so, also richtig.
Ja. Also Folgen 30 Minuten und das ist auch eher in der Tradition so des Kinos der 30er Jahre, als Serien gab, die im Kino gezeigt wurden. Flash Gordon berühmt und das ist also alles sehr knapp. Nun, es wird übrigens gewarnt, empfindliche Zuschauer werden gewarnt vor Lichtsequenzen, grellen Lichtsequenzen, die möglicherweise irritieren könnten oder Schaden anrichten. Ich habe zwar einige Blitze und Lichteinfall gesehen, aber es ist nun nicht so,
ja, da wurde ja auch gewarnt,
dass man etwa geblendet würde oder dass man zu befürchten hat, dass die Netzhaut sich ablöst.
Ja.
Es gibt, der Mandalorian ist eine armierte, eine Rittergestalt. Er ist in der Rüstung, er ist vollkommen behelmt, sein Gesicht ist nicht zu erkennen, er ist ein Kämpfer, er ist ein Kopfgeldjäger. Und er bewegt sich in einer anachronistischen Welt, die an Game of Thrones erinnert. Also der Anachronismus besteht darin, dass es altmodisch gekleidete Menschen gibt, die Städte sehen mittelalterlich aus. Und dann gibt es lauter rostige Raumschiffe, also skurril aussehende technische Gerätschaften. Also es ist sozusagen ein in die Zukunft verlegtes Mittelalter. Es gibt Kämpfer, es gibt natürlich skurrile Figuren, also etwa Tiere, die wir nicht kennen, die aussehen wie große einerseits wie Nilpferde, ja, oder
vergessen Werner Herzog.
Ja, genau.
Und der nur engagiert wurde, weil er so witzig Englisch spricht.
Ja.
Ich muss ganz kurz zwischengrätschen, weil ich habe ja, wir haben ja schon über Mandalorian gesprochen und ich habe auch den Film, die Serie gelobt. Ich hatte die ersten drei Folgen. Ich muss meine Meinung leider ein bisschen revidieren. Ich kann dir da nicht zustimmen. Also mir gefällt die Serie doch nicht. Und ich kann es dir auch erklären.
Ja.
Also ich habe ja ursprünglich gesagt, und das bezieht sich auch auf die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe. Und du hast wahrscheinlich auch die ersten beiden Folgen gesehen, weil das sind ja die beiden, die es schon gibt. Die sind tatsächlich nicht schlecht. Mir gefiel daran, es gibt irgendjemand, also wenn ein Hörer das jetzt hört und weiß, woher ich das habe, weil ich kann es nicht mehr zurückverfolgen. Ich habe irgendwo mal gehört, es gibt von den Menschen, es gibt nur zwei Sorten Menschen, Entdecker und Dekorateure. Und diese Serie dreht sich nicht um Entdecker, sondern um Dekorateure, zunächst im positiven Sinn, weil die ganze Welt liebt diese Serie und die liebt die mehr als Rise of Skywalker, mehr als Last Jedi, also mehr als die beiden letzten Star Wars Filme, und das hat vor allen Dingen den Grund, dass bestehende Elemente neu ausgekleidet werden, deshalb Dekorateure. Also man hat irgendwie die Jawas, man hat irgendwie die Bar, Mos Eisley, und hast irgendwie so Sachen, wie sieht irgendwie der kleine Ed aus im Wald, wenn er wie ein Teufel beleuchtet wird und solche Sachen. Und es geht also darum, dass es halt das Innenleben von Maschinen gezeigt werden, auch von dem Sandcrawler und so weiter, und man einfach die bestehende Welt nicht weiter entdeckt, sondern dekoriert und weiter zeigt. Alles schön und gut. Aber diese Webisodes-Längen, das ist typisch Webisodes, also 30 Minuten, die nerven einfach irgendwann. Dieser Mandalorian hat, und das ist auch nicht mehr modern, weil du hast ja heutzutage, wenn du Mad Men, The Wire und so weiter vergleichst, einen kompletten Handlungsstrang, der sich über alle Folgen bezieht. Und hier hast du nur so, wie computerspielartig, so Mini-Abenteuer, die er bestehen muss. Und er lernt ja irgendwann diesen Baby-Yoda kennen. Und er beschließt, dass der nicht abgeliefert wird, sondern will mit dem durch die Galaxis reisen. Es wird bis zum Ende nicht klar, was der mit dem vorhat. Und er muss ihn retten, aber egal in welchem Dorf er landet, wie ein Kopfgeldjäger, wie Eastwood, egal wer ihn anspricht, sagt, hör mal zu, du bist zwar gerade auf der Reise mit deinem Yoda und willst irgendwo hin, um den zu retten, aber ich habe mal kurz ein Problem. Kannst du mal kurz mal meiner Dorfgemeinschaft helfen? Und dann lässt er sich auch noch ablenken. Also das ist einfach auch doof skriptet.
Und dann von John Favreau.
Ja, von ihm, genau.
Und dann beginnt jeweils eine kleine Episode, in der natürlich viel geschossen wird.
Wie das skurrile, wie in den 80ern. Pro Episode ein Auftrag.
Ja, ist eigentlich eine Fernsehserie. Ist nach Fernsehdramaturgie. Und dazwischen kommt noch ein kleiner Werbeblock. Und es ist immer ein kleines Abenteuer zu bestehen und dann ist es schon wieder vorbei. Also dramaturgisch ist es insofern natürlich geschickt angelegt, sehr ökonomisch. Und wir sehen Yoda, wie, ich sage es in einfacheren Begriffen als du, da ich die Figuren nicht so gut kenne, die Kapuzenmännchen sind wieder da, haben aber wie schon in dem frühen Star Wars Film kaum eine Funktion, sehen aber niedlich aus, haben leuchtende Augen.
Genau.
Und dann gibt es den Auftraggeber, Das ist der skurrile deutsche Werner Herzog, der zwar nicht so recht schauspielern kann, aber der diese schöne gebrochene Englisch spricht. Und
der wird in Deutsch übrigens synchronisiert. Das ist ja auch blöd ist.
Ja.
Der hätte sie zumindest engagieren können, dass er seine Stimme irgendwie dann auch in der Serie zeigt.
Ne? Und er hat diesen wunderbaren, noch etwas dialektal bayerischen Singsang. Und das ist eigentlich das Unheimliche bei anderen Rollen, die Herzog schon gespielt hat. Er wird hier etwas unbeholfen, wenn er dem Mandalorian einen Mordauftrag erteilt. Aber das ist hinreichend skurril. Es wird eigentlich eine Rittergeschichte erzählt und eine Auftragskillergeschichte zugleich. Und natürlich gibt es eine Sendung, aber die Sendung ist nicht so richtig erkennbar, wie du gesagt hast. Was ist mit dem kleinen Yoda? Der ist süß und wird und schwebt in einem kleinen Körbchen neben dem Mandalorianer.
Und aber weil er auch süß ist und den erkennt man gar nicht, es sei denn, du hast in den Credits die Namen gelesen, er nimmt doch irgendwie Freundschaft oder er freundet sich doch mit so einem Schweinsgesicht, so einem kleinen Typen.
Ja.
Du weißt, wer das ist, ne?
Nick Nolte.
Ach so, ja, genau. Das haben wir erst in Credits gelesen. Also die haben ihn ja irgendwie so reingemorpht oder so, aber ich finde es schon fast, ehrlich gesagt, fast eine Frechheit, dass du irgendwie so einen etablierten Star nimmst. Gut, Nick Nolte kriegt ja keine großen Rollen mehr, er ist ein problematischer Mensch inzwischen, ja. Aber dass er sich dazu bereit erklärt, per so wie nennt man das noch, Anthropomosom, weiß ich nicht, wenn man so Tiere verbindet und umgekehrt.
Er hat sich zuletzt zu manchem bereit erklärt, unter anderem
Schweiger.
Ja, Honig im Kopf, also das amerikanische Remake, das englischsprachige Remake.
Der arme Nick Nolte, also, und er macht diesen kleinen Schweinezwerg, der da irgendwie auf diesen lustigen Tieren reitet.
Ne? Ja, vor allem spielt er einen Zwerg, also ein großer, kräftiger Mann spielt eine ganz kleine Figur. Man, an den aufgeworfenen Gesichtszügen kann man Nolte noch erkennen, so habe ich den Abspann zusammengebracht.
Das ist doch der Endung. Die wollen doch zeigen, wie er, der Alkoholiker Nick Nolte, wie der eigentlich aussieht. Also das ist fast eine Frechheit, finde ich. Also das Ding, was nicht aufgefallen
ist. Ah, du meinst, dass der Zustand Noltes in dieser Gestalt übertrieben dargestellt ist.
Also man ahnt ja irgendwie, wenn man Nick Nolte liest im Abspann und nicht weiß, wer das gewesen ist, dann weiß man sofort, das
muss
ist der
kleine Zwerg. Ja, muss man überlegen, wer es denn überhaupt sein könnte. Aber wie gesagt, ein sehr großer Kopf auf einem kleinen Körper. Auch eine drollige Figur natürlich mit diesem Eisenmann an der Seite. Spricht sehr gewählt und auch das eine Parallele zu Game of Thrones. Also es handelt sich da eigentlich um einen so fast höfischen Ritterroman, in dem jemand so unzeitgemäß mit Floskeln und Formel, mit Höflichkeitsformen spricht. Es war mir eine Ehre und ich danke euch auch. Ne? Und dergleichen. Und der reitet auf so einem komischen Getier, das eine Mischung aus, naja, Rhinoceros und aber eigentlich in der Form ein Fisch ist.
Ja.
Dich faszinieren ja oft Maskenmänner Kostüm und auch seltsame, bizarre Wesen.
Ja. Und
die sieht man natürlich genauso wie ganz komische Raumschiffe, wie man sie noch nie gesehen hat. Und mir fehlt jetzt der Begriff, aber so etwas wie schrottige... Schrottige Technik oder Rusty.
Ja, klar. Genau, es heißt verlebte Technik. Ja. Es gibt ja auch viele Theoretiker, die über Star Wars gesagt haben, dass Star Wars in 77 auch deshalb so beeindruckend war, weil er der erste Science-Fiction-Film gewesen ist, der rostige Alltagstechnik gezeigt hat, die sinnbildlich war für Ölkrise oder für das, was Ende der 70er überhaupt möglich war. Das Problem, das ich mit Mandalorian, was die Kreaturen angeht, die Kreaturen weniger, aber vielleicht was die Raumschiffe angeht, was ich genauso habe mit den letzten sechs Star Wars Filmen, also alle, die nach der Originaltrilogie kamen, ist, die sind alle beeindruckend, aber es ist irgendwie nichts hängen geblieben, was so ikonisch wurde, wie meinetwegen der Millennium Falcon oder der Ed im Schnee oder der Todesstern. Also das ist den Star Wars Designern, den Produktionsdesignern nicht gelungen, ein Raumschiff wirklich zu entwerfen, das zu einer Figur gehört einfach, ne? Wie der rasende Falke.
Ja, es wird so etwas sicher nicht geben. Diese Raumschiffe werden keine wesentlichen Rollen spielen. Du hast recht, es sind Dekorationen, Kulissen oder Gadgets und es ist natürlich raffiniert gemacht, es hat Schauwerte, aber die Geschichte, die Saga, die ist nicht erkennbar. Wahrscheinlich wird es sie auch nicht geben. Es ist also sozusagen eine Serie für Jugendliche und einerseits eine Serie der Erinnerung für Leute, die schon alles wissen, andererseits für Novizen, die gar nichts bisher wissen und die großen Filme erstmal noch sehen müssen. Aber kommen wir abschließend zu einem großen Film, der spektakulär ist und der gerade in dieser Zeit sehr erfolgreich gestreamt wird und bei Netflix gezeigt wird, Der Schacht. Heißt Platform im Original. Beides stimmt. Es gibt einen Schacht, ein Bunkergebäude wie ein Gefängnis.
Ja, aber der Schacht ist trotzdem eine blöde Übersetzung. Also ich finde, Plattform trifft es besser. Also weil es geht ja nicht um den Schacht, es geht ja um das, was
auf ist. Ja. In der Mitte in diesem Gebäude, also in dem riesigen Kerker, den man sich nur vorstellen kann, 250 Ebenen etwa. Und in der Mitte fährt eine Plattform hinauf und herunter. Und es sind auf jeder Ebene zwei arretiert, zwei Gefangene, Häftlinge mit einer Pritsche, eine schlichte Einrichtung. Und auf der Plattform befindet sich Essen. Die Nahrungsmittel werden transportiert auf dieser Plattform, auf diesem Aufzug. Und da kommt hin und wieder mal etwas vorbei. Aber im oberen Bereich, auf den oberen Ebenen, wird luxuriös gelebt. Das wird jedenfalls erzählt. Man sieht davon nichts.
Da gibt Man sieht nur die Küche, ne?
Bitte?
Man sieht nur die Küche mit dem sehr strengen...
Na gut, ja, genau. Das sieht man schon etwas später, nicht gleich am Anfang. Und da gibt es Panna Cotta und da gibt es also Feinschmecker. Aber wir sehen die mittlere Ebene und wir sehen die Hauptfigur, jemand, der freiwillig in diesen Bunker gegangen ist und der ein Buch, man weiß nicht genau warum, ich habe es jedenfalls nicht verstanden oder habe nicht genau aufgepasst.
Ja, ich glaube, also er kriegt dadurch, glaube ich, seinen Studienabschluss oder irgendwie sowas.
Also ja, also es gibt für alle, die freiwillig in diesen Bunker gehen, am Ende einen Abschluss, ein Zeugnis. So, es lohnt sich jedenfalls. Es wird auch ein Eignungstest gemacht, wird ausgefüllt, gibt eine strenge Wärterin oder Beamtin, die das überprüft. Und nun geht dieser möglicherweise intellektuelle Kettenraucher, darf nicht rauchen in dem Bunker, mit einem Buch, nämlich mit Don Quixote, in den Knast. Und ist da in
symbolhafte Bedeutung des Buches, ne?
Also, ja, natürlich.
Ja.
Natürlich. Denn er hat einen Gefährten, er ist mit einem älteren Mann zusammen, der schon auf nahezu allen Ebenen war, der viel Erfahrung hat und der abgeklärt ist und der hat ein Messer mitgenommen, ein Samurai-Messer. Und er hat es auch gebraucht. Und zwar hat er es gebraucht, weil er wahrscheinlich Menschen getötet hat und weil er hungrig wie er war, Fleisch aus Menschen geschnitten hat. So. Es wird auch explizit einiges schwer Erträgliche gezeigt. Es gibt dann eine...
Immer der Geschichte. Ne? Also es ist zwar schon sehr exploitation-artig teilweise, sehr brutal und sehr blutig, ja. Aber es ist immer handlungsdienlich, weil er gezeigt wird, dass die Leute sich irgendwann, je tiefer sie sich befinden in diesem Plattformsystem, halt tatsächlich auch nichts mehr zu essen bekommen, ja. Deshalb ihre Mitbewohner essen müssen. Ne?
Ja, es ist die Erzählung eines Atavismus oder des Rückfalls in das Archaische, also ins Primitive, in das blanke Überleben. Es wird eine junge Frau gezeigt, die etwas verwildert aussieht, die nicht spricht, die sucht ihr Kind, ihren Sohn. und die fährt zwischen den Ebenen hin und her. Und die ist bekanntermaßen ruchlos, gefährlich, vollkommen rücksichtslos, und sie hat Männer umgebracht auf der Suche nach ihrem Kind. So, dann gibt es so albtraumhafte Szenen, es gibt Gewalt, und unser Bücherfreund, der Don Quixote liest, und auch dem alten Mann, den er dann schließlich, wie man glaubt, töten muss. Ich habe den Faden verloren im Bemühen,
ja,
das stringent zu erzählen, was nicht ganz stringent zu erzählen ist.
Ich glaube, dass das die Message ist ja, sie sucht ihre Tochter und sie wird ja auch dann irgendwie gefunden, und das unschuldige Kind soll ja dienen, also als die Erlöserin, als diejenige, die den schlechten Menschen zeigt, wie wert eigentlich ein Menschenleben sein kann. Also man kann ja irgendwie, also ich finde teilweise die Message, das ist ja auch ganz klar, die ist jetzt nicht besonders kompliziert verpackt. Ne? Es geht darum, also eat the rich, oder halt darum, halt irgendwie, dass die Unterdrückten zusammenhalten müssen, ein System entwickeln müssen, um denen da oben, wie man sagen würde, zu zeigen, dass das untere Leben lebenswert ist und dass sie auch etwas abbekommen soll vom großen Kuchen. Das ist alles schon extrem deutlich an der Tafel fast schon erklärt. Ich fand es einfach extrem beeindruckend, dass die Geschichte nicht so, also unabhängig von den Motiven oder den Symbolen, die gezeigt werden, halt so originär ist einfach. Ich habe noch nie eine Geschichte gesehen, in der ein derartiges Gefängnissystem, Belohnungssystem, Sklavensystem über diesen einfachen Mechanismus eines Fahrstuhls, einer Plattform, die auch durch so einen unangenehmen Ton eingeleitet wird, gezeigt wird. Also ich weiß noch, meine Frau hat den Film nach mir geguckt. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ich bin dann schon ins Bett gegangen und mich hingelegt, und sie hat den geguckt auf dem Fernseher, und ich bin immer wieder aufgewacht, sobald man diesen Plattformton gehört
hat. Das ist so etwas wie ein Summer oder...
Ach, schrecklich.
Ja.
Und ich finde dann einfach, also ich fand einfach diese Gedankenspiele, also es ist ein interessantes Gedankenspiel, wie so ein menschliches Experiment, dass man irgendwie so, oder wie man so mit Hamstern in einem Käfig, mal Versuchstier und Labor und Ratten und so weiter. Ich fand einfach dieses Konzept einfach so überzeugend. Also unabhängig von der Message, die dahinter steht, dass wir irgendwie, ne, dem Studenten wird ja vorgeworfen, er sei ein Kommunist, weil er irgendwie will, dass sich alle miteinander verstehen. Das ist ein bisschen sehr platt, dass das Wort auch noch ausgesprochen werden muss. Aber ich finde generell die Struktur dieses Knastsystems einfach so auch gut dargestellt.
Ja, und es bleibt natürlich manches im Wagen, im Dunkeln. Das muss ja auch so sein, oder es wird dann lang enthüllt. Noch zweierlei. Einerseits zur Botschaft. Es wird am Ende des Films, wir wollen nicht zu viel verraten, aber da wird auch von einer Botschaft gesprochen. Also man merkt, diese Allegorie ist auch tatsächlich eine Allegorie innerhalb dieses Bunkers. Also es gibt sozusagen eine Didaktik, eine Lehre, am Ende eine Conclusio, was gelernt werden soll. Es ist etwas zu beweisen. Und das wird schließlich bewiesen. Und der Mann, der den Don Quixote mitgebracht hat und der so gelitten hat, der glaubt noch bis zum Ende, dass er vielleicht die Botschaft ist. Aber er ist nicht die Botschaft. Er hat aber etwas zu lernen. Und jeder, der dort ist, hat die Möglichkeit, etwas zu lernen, und soll etwas lernen. Und dann letztlich ist es das, was du schon angedeutet hast, die leicht erkennbare Botschaft für den Zuschauer. Es ist genügend Essen, heißt es, auf der Plattform vorhanden. Es würde reichen für alle Inhaftierten in diesem Bunker. Würden nicht einige mehr essen, als sie brauchen?
Ich sage, Toilettenpapier in der Corona-Krise.
Ja. Und wenn also jeder Maß halten würde und an die anderen denken würde, und wir denken jetzt an die Solidarität, die beschworen wird in unserer Zeit gerade, dann würde es reichen. Aber durch die Völlerei, die Gier und die Maßlosigkeit wird das verhindert, und manche müssen hungern und darben und andere leben in Saus und Braus. Nur, dass allerdings die Positionen gewechselt werden. Andererseits gilt auch dort das Recht des Stärkeren, Survival of the Fittest. Und es kommen einige ums Leben. andere bleiben dann doch immer auf den unteren Ebenen und die Eroberer oder die Gewalttätigen und die Stärksten versuchen natürlich, sich durchzusetzen und möglichst oben zu bleiben. Andere versuchen verschlagen und mit Geschicklichkeit sich wenigstens auf der mittleren Ebene zu halten oder hin und wieder mal nach oben zu kommen.
Arne, was hättest du mitgenommen? Wenn jeder darf sich ja eine Sache aussuchen, der inhaftiert wird. Also der Helden, das Buch von Don Quixote mit, der andere nimmt den Säbel mit, was ja auch sehr klug ist. Ein anderer Geldschein mit. Mhm. Was würdest du mitnehmen?
Die allermeisten, es sind leider immer etwas Schwankungen in unserer Verbindung. Deshalb höre ich manches nicht sofort, manches etwas verzögert. Nun, das Buch gefällt mir sehr gut. Aber es heißt, dass viele Waffen mitnehmen, mit denen sie dann eigentlich nicht viel anfangen können. Man sieht aber, dass das Samurai-Messer sehr wohl nützt. Und es ist etwas Praktisches, natürlich zu überlegen. Das eine Buch wird nicht sehr lange reichen. Und man kennt das Buch möglicherweise schon, den Don Quixote etwa.
Ja, oder
Hamlet.
Du würdest ein Buch mitnehmen, was du kennst, weil du dich daran ja festhalten kannst, weil es dir Kraft gibt. Es bringt ja nichts, wenn du dir jetzt was nimmst, wo du denkst, okay, das will ich jetzt erstmal kennenlernen, um mir die Zeit zu vertreiben.
Das ist ein gewisses Risiko, wenn man das Buch nicht kennt. Aber nimmt man ein Buch mit, das man sehr liebt, und ich denke etwa an den Fänger im Roggen, ich würde vielleicht einen Tag dann den Fänger im Roggen lesen und hätte ich aber sehr, sehr lange Zeit vor mir und nichts anderes mehr zu lesen. Und man muss doch da mit einem Überlebenskampf bis aufs Blut rechnen. Das weiß ich nicht genau, ob das den Häftlingen gesagt wird.
Nicht. Also ich weiß nicht, also einigen war es, aber der Geldscheine mitnimmt, war ja extrem dumm. Ja. Auch die Frau, die den Dackel mitgenommen hat. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, eigentlich die Idee, einen Freund mitzunehmen, ist nicht so übel. Wahrscheinlich darf man keinen zweiten Menschen mit reinnehmen. Aber überhaupt, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mir einen Kampfhund genommen. Der hätte mich beschützt.
Ja.
Da kommt man ja, bitte erstmal schlauer. Aber nachdem ich das gesehen habe, dachte ich, okay, dann nehme ich mir gleich irgendwie halt.
Ja, es wundert sich ja der Don Quixote auch darüber, dass die Frau den Hund mitnehmen durfte.
Ja.
Na, ist das erlaubt? Und ja, das wurde doch gesagt, das steht doch im Reglement. Ach so, na gut. Ein Hund wäre für ihn nicht interessant gewesen. Aber so, du würdest einen Kampfhund mitnehmen? Ja. Nun ja. Also, aber wenn du vorher keine Beziehung zu dem Hund hast und freundschaftlich mit ihm verbunden bist. Aber mit solchen Fragen kann man sich natürlich befassen. Also, weil es wird auch gezeigt, dass die ihre Wäsche da auswaschen und aufhängen und es gibt einen verdreckten Spiegel und dann da ist er, hat auch etwas so. Ich dachte auch an Herr der Fliegen und solche Experimente wie die Welle, ne? Also soziale Experimente, Experimente in Terror, den auch eine, didaktisch-pädagogische, eine auch belehrende Funktion zugrunde liegt.
Ja, ich glaube,
das Belehrende ist hier nun tatsächlich am Ende das nicht recht Überzeugende.
Ich muss sie nochmal lesen, den Fänger im Roggen. Weil, also, ich habe ja irgendwie, also, es ist ja Weltliteratur, muss man niemandem erzählen, ne? Binsenweisheit und so weiter. Also, ich habe mich in dem Roman ja also nicht wirklich wiederfinden können, aber ich mochte die Stelle, die gleich ziemlich früher am Anfang ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, als Holden Caulfield irgendwie als erzählt wird, welchen Quatsch er in seinem Schulaufsatz geschrieben hat über die ägyptischen Mumien. Der ist doch irgendwie so eine Stelle, wo er auf so extrem doofe Art und Weise etwas erklärt, was sein absolutes Nichtwissen darlegt, aber er so darstellt oder sich so aufplustert, als wäre der Experte. So nach dem Motto, die Ägypter waren eine hochinteressante Altkultur, die durch besondere Methoden es geschafft haben, Menschen als Mumien zu konservieren, also so zu reden.
Mit dem geschwollen,
geschwollen. Und ich bin bei mir hängen geblieben. Hat mich vielleicht auch beeinflusst, wer weiß.
Ja, also das haben wir möglicherweise alle versucht. Also, es liegt ja nahe, dass man, der Roman handelt ja von der Heuchelei und vom Darstellen, vom Schauspielen, von der Künstlichkeit. Und das wirft er ja den Erwachsenen vor. Und deshalb ja das Motiv des Fängers im Roggen, der die Kinder im Feld davor bewahrt, von der Klippe zu stürzen, also auf die Klippe zuzulaufen und dann hinabzustürzen, um nicht so phony, heißt es immer wieder in dem Roman, um nicht so oberflächlich, töricht, verlogen, verheuchelt zu werden wie die Erwachsenen. Natürlich, Holden Caulfield ist selbst ein Heuchler oder jemand, der etwas vorgibt. Ne? Aber er tut das mit der ganzen Verachtung für das Schulsystem und für die Institution. Er liebt allerdings einen älteren Lehrer an diesem Internat, von dem er sich noch verabschiedet, als er beschließt, fortzugehen und nicht mehr wiederzukommen. Aber mehr vielleicht in der nächsten Episode über den Fänger im Roggen. Eine Pointe noch: Woody Allens Autobiografie beginnt mit einem Zitat aus dem Fänger im Roggen.
Ach.
Nicht deshalb ist mir, na, vielleicht auch deshalb ist mir der Roman soeben eingefallen. Also es beginnt damit, dass Woody Allen schreibt, naja, eigentlich geht es mir wie Holden Caulfield in Salingers Fänger im Ich hasse all diesen David Copperfield-Mist über die Kindheit und die Jugend und möchte gar nicht damit beginnen. Aber vielleicht erzähle ich was von meinen Eltern.
Ach, schön. Aber du weißt ja, wir machen auch noch eine Woody Allen-Folge, ne? Die wird es auch noch geben.
Ja, die nur Woody Allen und der Autobiografie, die jetzt erschienen ist, apropos Nothing gewidmet ist.
Ja, wir hatten es ja mal kurz über per Mail mal ausgetauscht. Er hat es ja dann nicht mehr geschafft, irgendwie in Europa weiter zu drehen oder in Berlin irgendwie was zu machen. Er hat ja überall gedreht, in Barcelona, in London und Paris und so weiter. Wo hättest du ihn denn in Berlin rumlaufen lassen? Oder seine Schauspieler? Er selber ist ja nur noch selten als Schauspieler unterwegs gewesen.
Naja, es wäre nicht ausgeblieben, da in all den großen europäischen Städten, in London, in Paris, in Rom und ich glaube in Lissabon, da alle Sehenswürdigkeiten, alle Museen, alle berühmten Plätze aufgesucht werden, alle Brücken, alle Galerien, die entscheidenden Orte, also Postkarten, Postkartenmotive. Die Kamera wurde da aufgestellt, wo Postkarten sind und war.
Pergamon-Museum.
Ja, Pergamon ist, glaube ich, gerade geschlossen. Natürlich die neue Nationalgalerie, die Philharmonie sowieso, Friedrichstraße, Checkpoint Charlie, das muss alles, der Reichstag, das würde jeweils eine Stadt
finden. Aber Checkpoint Charlie hat ja heute überhaupt keinen Reiz mehr eigentlich. Das ist einfach nur, das ist die einzige, ich glaube, das ist auch übrigens die einzige
Hütte, das Fachhäuschen.
In Berlin-Mitte, die einzige Kreuzung, die das blödeste Ampelsystem aller Zeiten hat, wo du irgendwie gleichzeitig alle Fußgänger laufen lässt und gleichzeitig alle, nein, nicht gleichzeitig, aber fast alle Autos.
Aber es würde eine Szene stattfinden bei dem kleinen hölzernen Wachhäuschen und da würde ein Streit stattfinden zwischen dem Helden und der Heldin, dem Liebespaar. Die würden sich ganz genau da in der Mitte der Straße streiten. Aber so, das ist auch an allen anderen Orten natürlich möglich. Es wird ein paar romantische Szenen natürlich geben, die an einem Kanal stattfinden, an der Spree oder auf einer großen Brücke, etwa in der Nähe des Roten Rathauses, das wahrscheinlich auch vorkommen wird. Ne? Also das ist durchaus vorstellbar. Es ist nicht passiert, es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Es sei denn, ein deutscher Geldgeber finanziert einen Film von Woody Allen. So viel braucht er ja nicht. Und wir möchten ja, dass er weiter Filme drehen kann.
Ja. Ja, haben wir noch irgendeinen Joker-Film, über den wir sprechen wollen, oder wollen wir sagen, dass es das für heute ist?
Wir beenden es für heute. Es ist eine mittellange Sendung, die erste aus dem heimischen Refugium.
Genau, mit den Nottelefonverbindungen.
Mit einigen Schwankungen und Aussetzern.
Aber wir arbeiten daran, wir werden auch noch mal gucken, dass wir irgendwie unsere Technik noch ein bisschen verbessern. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs lange Zuhören heute. Und beim nächsten Mal, auf jeden Fall, beim nächsten Mal geht es ums Jahr 86, ne? Da haben wir noch einige Filme in petto.
So ist es.
Und dann würde ich sagen, bis bald.
Ja, bis bald. Dankeschön.